Hallo und herzlich willkommen bei Coffee und Chain Wings. Ich begrüße heute den Sebastian bei mir in der Leitung.
Guten Abend oder guten Tag, je nachdem.
Genau. Und damit wären wir schon vollständig. Also ich bin der Alex, ihr kennt mich ja schon hier von der Stimme. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, eine Sonderfolge sozusagen, als Vorbereitung für unsere Vereinsmeisterschaft nächste Woche in Down, wo wir beim Mountainbike Marathon unsere internen Meisterschaften ausfahren. Und der Sebastian ist der Marathon-Newcomer,
genau,
und hat ein paar Fragen mitgebracht, die wir hier für ihn und ja vielleicht auch für euch als interessierte Zuhörer einfach mal durchsprechen, Tipps geben, darüber quatschen und ja hoffentlich für euch auch noch ein paar gute Tipps und Tricks mitgeben können.
Ja, genau.
Sebastian.
Ja, danke Alex. Auch, dass du dir die Zeit nimmst, da mal drüber zu sprechen, weil wie du sagst, ich bin Marathon-Newcomer. Das heißt nicht, ich bin Renn-Newcomer. Also so ein bisschen Vorerfahrung habe ich. Ich habe halt direkt oben angefangen mit 24-Stunden-Rennen. Aber so ein paar Stunden-Rennen ist ja schon mal was anderes, wo man kommt nicht die ganze Zeit an seinem Basecamp vorbei. Man hat da nicht ein paar Leute stehen, die einem alles reichen, was man braucht. Man kann alles mitnehmen, was man glaubt zu brauchen. Das ist bei einem Marathon ja ein bisschen anders. Daher dachte
genau,
ich...
Beim 24-Stunden-Rennen, wie du schon sagtest, ein Fahrerlager, ja, da hat man jede Menge Sachen mit. Da hat man vielleicht sogar einen Montageständer, Standpumpe,
genau,
alles Mögliche
noch
dabei.
Ersatzrad.
Und kommt alle paar Kilometer wieder dran vorbei. Ne? Und hat, wenn man im Team fährt, noch Teamkollegen,
ja,
die einen unterstützen können. Richtig. Das ist in der Tat beim Marathon oder auch Cross-Country-Rennen,
ja,
also sagen wir mal beim mehrere Stunden-Rennen, aber Tagesetappenrennen oder Tagesrennen, besser gesagt, ist das natürlich ein bisschen anders.
Genau, und da hatte ich ein paar Fragen vorher gedacht, wie mache ich das, wie mache ich das? Und dachte, ich frage mal einen Profi, jemanden, der da schon ein alter Hase im Business ist.
Ja, alter Hase passt besser, Profi würde ich
Erfahrungsprofi.
Anmaßen.
Erfahrungsprofi,
genau,
das bist du.
Richtig.
Aber ja, ich dachte, wir fangen mal einfach an, nicht querbeet, so was mache ich im Rennen, was mache ich davor, sondern so ein bisschen chronologisch. Und zwar, das Rennen beginnt ja nicht beim Startschuss, das Rennen beginnt ja schon vorher.
Genau.
Idealerweise natürlich ein paar Wochen vorher mit der Vorbereitung, aber da sind wir ja jetzt schon längst durch. Jetzt haben wir mal die Mikrovorbereitung. Also ab dem Tag vorher, würde ich mal sagen, steigen wir mal ein, oder? Weil wenn die Folge jetzt rauskommt, denke ich mal, ist das
ja
sinnvoll. Also wir fangen jetzt nicht an mit Carbo-Loading oder so, sondern mich würde interessieren, was machst du am Tag vorher? Fährst du am Tag vorher noch eine Runde oder sagst du, du lässt das Bike stehen und machst gar nichts? Oder dehnst nur?
Ja, also es ist ja so, du hast es gerade schon nett angerissen, einen Tag vor dem Rennen wirst du natürlich nicht mehr für dich irgendwas rausreißen, großen Trainingseffekt
ja
erzielen. Am Tag davor geht es eher wirklich darum, den Körper auf das Rennen vorzubereiten. Und in der Trainingslehre oft empfohlen oder fast immer empfohlen wird, wenn man gut im Training steht, da eine kurze Belastung, Vorbelastung zu fahren. Das heißt, du bist 30 oder 60 Minuten mit dem Rad unterwegs, relativ locker, baust dann aber mehrere kürzere Sprints im Prinzip in das Training ein, dass deinem Körper, deine Muskeln halt auf diese, ich sag mal, erhöhte Belastung, die dann beim Rennen am nächsten Tag auftritt, ja, dran erinnert wird, wenn man so will, aufgeweckt werden, so würde ich es mal nennen.
Okay, das heißt?
Ich persönlich zweifle das nicht an, das ist mit Sicherheit sinnvoll. Ich höre aber trotzdem immer noch auf meinen eigenen Körper. Ich persönlich habe halt die Erfahrung gemacht, dass zwischen Berufsstress, dann halt auch Rennvorbereitung, also dass ich Sachen packe, das Fahrrad fertig machen muss, und dann der Trainingszustand vielleicht auch nicht ganz so gut ist, wie er bei manch anderem vielleicht sein mag. Mir persönlich ist meist besser tut, am Vortag nichts mehr zu machen.
Also auch wirklich
also
gar
nicht. Ich gucke dann immer, dass ich, ja, ich gucke dann wirklich eher, dass ich zwei Tage vorher noch was nochmal trainiere, im Prinzip so, wie es hier steht, dann aber weniger mit Spitzenbelastung, einfach nochmal ein bisschen fahren, ein bisschen Kraftausdauer, ja, auch mal einen Sprint einbauen, aber meistens sind die Rennen ja samstags oder sonntags und da ist dann noch so viel Stress mit Arbeit und wie gesagt, Fahrrad fertig machen, Tasche packen, um Familie kümmern, dass ich sage, dann noch eine Belastung am Vortag fahren, ist für mich persönlich ist dann zu viel.
Also ist dann der Stress,
also da musst du natürlich auch so ein bisschen in dich reinhören, wie gut bist du im Training. Ich glaube, du fährst ja doch auch relativ regelmäßig in den letzten Wochen und Monaten. Da kann das mit Sicherheit nicht schaden, da am Tag vorher nochmal eine kleine Runde zu drehen und dann bei dir ein paar Sprints einzulegen.
Aber wenn ich merke, Sprint macht keinen Sinn, ich fühle mich jetzt fit oder gut, möchte aber nicht irgendwie ein Risiko eingehen, dass ich mich jetzt irgendwie schon zu viel verausgabe, dass ich dann sage, okay, ich fahre 60 Minuten ein kleines Ründchen, aber mache jetzt keine Berge rein, mache einfach nur so eine kleine Muskelauflockerung.
Genau, das ist halt nämlich das Gefährliche, wenn du jetzt strukturiert mit Trainingsplan trainierst, im besten Fall einen Trainer hast, da wirst du natürlich Tipps kriegen oder auch aus einem Trainingsbuch, wenn du das selber organisierst, da gibt es immer Empfehlungen, wie du am Tag vor einem Rennen nochmal eine Belastung fährst, dann kannst du dich natürlich daran halten, wenn du jetzt ohne Trainingsplan fährst und da keine Erfahrung hast, ist das, hast du schon richtig gesagt, natürlich gefährlich, jetzt einfach nach Bauchgefühl irgendwelche Belastungen zu fahren. Wenn man da sonst gar keine Erfahrung mit hat, weil ja, wäre sicherlich blöd, wenn man dann am nächsten Tag schwere Beine hat.
Ja, das wäre nicht gut. Ja, gut, das heißt, ich gehe möglichst ausgeruht, aber mit einer kleinen Vorbelastung ins Bett, möglichst so, dass ich ein paar gute Stunden Schlaf bekomme.
Genau, schön früh ins Bett, übertreib's nicht.
Ja, früh ins Bett.
Du musst nicht alles anders machen am Tag vor dem Rennen, das ist auch immer schlecht.
Ja, genau. Ich hatte neulich einen Schlafworkshop, man sollte in der Nacht vorher jetzt nichts anders machen als sonst. Es ist tatsächlich sinnvoll dann, man ist ja entweder ein Früh- oder ein Spät-zu-Bett-Geher, das ist im Körper drin und das sollte man dann auch irgendwie beibehalten. Aber wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel in Down, wir starten um 10, also mit der 65-Kilometer-Runde, wenn ich, sagen wir mal, frühstücke normal, dann würde ich zwischen 7 und 8 frühstücken, damit ich nicht irgendwie eine halbe Stunde vorher was gegessen habe. Wie frühstückst du vor einem Rennen? Machst du dann, wenn du jetzt sagst, du stehst dann um 7 auf, frühstückst dann leicht oder was mehr? Möchtest du noch irgendwie Kohlenhydrate laden? Ist das eh zu spät? Wie siehst du das? Wie gehst du das an?
Ja, also die Muskeln und die Leber sollten natürlich schon von den Tagen vorher ausreichend Kohlenhydrate bekommen haben, diese klassische Nudelparty, wie sie vielleicht vor 10 Jahren noch propagiert worden ist, das ist eh nicht mehr Trend in Anführungsstrichen. Also man muss nicht zwar 1, 2, 3 Tage vorher Unmengen an Kohlenhydraten essen, damit die Muskelspeicher und Leberspeicher wieder voll werden. Man muss genug essen, dass der Körper nicht in einen zu niedrigen Blutzuckerspiegel kommt, aber wenn man sich da in einem gewissen Fenster bewegt, dann reicht das aus. Also man muss da nicht übertreiben. Am Tag vorm Rennen kommt es auch natürlich wieder, es kommt darauf an, wie so oft, reist du halt selber an oder am Tag des Rennens oder bist du da vor Ort. Wenn ich mit dem Auto anreise und sagen wir mal 4, 5 Stunden vor dem Rennen aufstehe, dann gucke ich, dass ich zu Hause nochmal normal frühstücke. Mhm. Das heißt, ich esse mir irgendwie ein Müsli oder ein Brötchen belegt, schaue dann halt entsprechend, dass das ruhig ein bisschen ballaststoffreicher ist, dass das also auch vorhält für die Zeit der Anfahrt und auch der Vorbereitung vor dem Rennen. Ich gucke nur, dass das nicht zu fettig ist, weil gerade fettige Lebensmittel, also jetzt irgendwie eine fette Wurst oder sowas, ist sowieso nicht gesund.
Ja.
Aber Fett liegt halt, also Fett und auch Eiweiß liegt halt unheimlich lange im Magen und auch im Magen-Darm-Trakt und das belastet halt unter Umständen dann auch bis ins Rennen rein, wenn man da jetzt zu viel von essen würde. Deswegen gucke ich, dass das schon tendenziell eher kohlenhydratlastig ist, aber mit vielen Ballaststoffen. Wie gesagt, ich rede so von einem Frühstück 4 bis 5 Stunden vor dem Rennstart und ja, begebe mich dann eigentlich mit der Grundlage auf die Fahrt zum Rennen hin. Wenn wir jetzt hier das Down als Beispiel nehmen, da bin ich so 2, 2,5 Stunden mit dem Auto unterwegs, würde dann also mir vielleicht noch was für die Fahrt mitnehmen, Also erstmal zu Hause frühstücken und dann auf der Fahrt nochmal eine Kleinigkeit essen. Also man sagt so 2 Stunden, 1,5 bis 2 Stunden vor einer Belastung, das gilt ja auch fürs Training, ja, sollte man jetzt nichts Schweres mehr gegessen haben. Deswegen nehme ich mir dann für die Autofahrt, beziehungsweise für in Anführungsstrichen kurz vor dem Rennen, eher nochmal eine Banane mit oder halt vielleicht auch schon Isodrink angemixt oder sowas. Leicht verdauliche kohlenhydrathaltige Sachen halt eben. Aber 2 Stunden vor dem Rennen würde ich halt wirklich nichts Schweres, keine größeren Mahlzeiten
mehr. Okay, du würdest sagen, da ich dort übernachte, würdest du sagen, ich soll nicht erst um 8 aufstehen und dann dick frühstücken mit Rührei und allem drum und dran, sondern sagen, steh lieber um 7 auf, ist um 7:30, übertreib's aber nicht, lass Fett
das
weg.
Das Rührei würde ich weglassen, genau.
Lass das Fett weg, gut, Wurst esse ich eh nicht, aber dass ich mir jetzt auch...
Also um die Uhrzeit, wie gesagt, vielleicht ein Müsli mit Joghurt, mit einem fettarmen Joghurt oder sowas, das geht sicherlich noch. Auch was dir natürlich schmeckt, ne? Also auch da solltest du nicht jetzt komplett anders essen als sonst.
Bei mir geht es ja eher voll um die
Zeit und die Menge. Das wird sich jetzt durch meine Tipps auch generell durchziehen. Am Renntag solltest du keine Experimente machen. Also wenn das dein erstes Rennen ist oder dein erster Marathon ist, solltest du nicht denken, jetzt machst du alles richtig, heute machst du alles besser als sonst. Weil dann hast du so viele Sachen, die du nicht kennst, wo dein Körper vielleicht sich auch nicht drauf einstellen konnte, weil das nicht kennt, das kann nur nach hinten losgehen.
Okay, aber wenn wir jetzt schon mal beim Essen sind, was packst du dir ein? Nimmst du einfach nur Riegel mit und Gels oder machst du es auch, dass du dir irgendwie ein Brot schmierst vorher und in die Trikotasche steckst? Manche machen sich ja auch irgendwie kleine Reiskuchen, Klassiker hier, die Silberlinge. Machst du das oder sagst du, ich nehme mir ein paar Riegel mit, ich nehme mir eine Banane vielleicht mit und der Rest, der geht dann über die Verpflegungsstellen?
Ja, genau. Also im Prinzip, das, was du gerade gesagt hast, solche, ich sag mal, Reislinge oder sowas, das sind ja im Prinzip selbstgemachte Energieriegel, die natürlich tendenziell eher etwas ballerstoffreicher auch sind und dadurch etwas länger verdaut werden als so ein komplett, ich sag mal in Anführungsstrichen, synthetischer Energieriegel. Da gibt es ja auch von bis die Bandbreite, von besonders leicht verdaulichen bis etwas kernigere, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich persönlich nehme mir meistens Riegel mit. Also ich nehme so circa ein Riegel mit 200 Kalorien pro Stunde mit, pro geplanter Rennstunde. Gels sind persönlich nicht mein Geschmack, aber kommen viele super mit klar. Die sind tendenziell noch besser verdaubar, gehen noch schneller ins Blut und machen damit auch natürlich weniger Probleme mit dem Magen. Ja. Weil du weißt es vielleicht selber, bei hohen Belastungen macht bei vielen der Magen auch zu. Also dass man unheimlich schlecht dann verdauen kann, dass man Magenschmerzen vielleicht bekommt, wenn man irgendwas isst, was man nicht so gut verträgt. Und je nachdem, wie man da, was für ein Typ man da ist, kann natürlich so ein Gel dann deutlich besser verträgt.
Auch da zeigt sich wieder, nicht experimentieren, nichts mitnehmen, was man nicht sowieso im Training schon mal getestet hat. Also wenn man noch nie ein Gel genommen hat, sollte man vielleicht auch nicht unbedingt beim Rennen das erste Mal zum Gel greifen.
Genau, richtig. Also ich nehme zum Beispiel immer schon, also seitdem ich denken kann, hier vom Powerbar die Riegel. Ne? Wir werden nicht vom Powerbar bezahlt.
Nein, aber ich
habe da einfach gute Erfahrungen mitgemacht und bin da halt einfach bei geblieben. Ja. Ne? Genau. Ansonsten an den Verpflegungspunkten gibt es bei den meisten Rennen sehr reichhaltige Buffets, muss man schon fast sagen. Also
RTF-mäßig.
Bei jedem Rennen, fast. Also vielleicht sogar noch besser, je nachdem, wo man startet. Also Energieriegel, Isodrink, Wasser gibt es immer. Und dann gibt es oft zu trinken dann noch eine Saftschorle. Oder Schorle nicht, aber irgendwas mit Saft. Und dann zu essen meistens eine halbierte Bananen, Apfelscheiben.
Aber jetzt wohl nicht richtig in Down.
Genau, richtig. Oft habe ich auch schon gehört von Broten oder gesehen oder so Tuckcracker, die dann da ausliegen, wenn man ein bisschen Salzmangel hat. Aber richtig von dir gesagt, aber das ist natürlich jetzt bei Corona für die Veranstalter deutlich schwieriger, beziehungsweise gar nicht erlaubt, solche offenen Lebensmittel anzubieten. Ja. Du bist scheinbar informiert, was
gibt's? Soweit ich das noch im Kopf habe, gibt es 0,5 Liter Flaschen Isodrinks und Riegel. Das ist das, was ich jetzt gerade im Kopf habe. Also,
ja, das wäre dann so wie letztes Jahr, genau. Die Riegel verpackt. und die Flaschen zum selber umfüllen. Also dass man nicht an die große, an den großen Bottich geht, wo man das dann alle den gleichen Hebel anpacken, sondern man sich eine Flasche wegnimmt und dann umfüllen kann, wenn man nachfüllen muss.
Ja, ich fand immer gut, wenn die in Duisburg oder so die Melone da lag. Das ist im Sommer immer ganz, ganz nett.
Genau.
Nicht so cool fand aber ich die Gulaschsuppe so ein
Brot
in der
oder ETF. Sowas jetzt schmieren zum Mitnehmen.
Das willst du nicht. Also,
es kommt natürlich auch immer auf deinen Anspruch drauf an, was du machen möchtest, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, du gibst, möchtest schon leistungstechnisch dein Bestes geben, eine gute Zeit für dich fahren. Also davon gehe ich jetzt bei meinen Beschreibungen aus, wenn man natürlich so einen Marathon als Tour sieht und am Aussichtspunkt anhält und ich sag mal die Aussicht
genießt. Das habe ich alle schon hinter mir, das habe ich letzte Woche gemacht. Dieses Mal geht es dann mal ein bisschen schneller voran, hoffe ich.
Dann kann man da sicherlich auch überall noch ein bisschen entspannter dran gehen, aber wenn man da schon mit dem Anspruch dran geht, ich möchte für mich eine gute Zeit fahren oder möchte hier meinem Kumpel mal zeigen, wo der Hammer hängt, dann würde ich schon sagen, bleib bei Regen, bleib bei Gels, probier es vorher mal aus, auch nicht nur einmal, vielleicht zwei oder dreimal, ob du die Sachen verträgst, vielleicht auch mal bei einer etwas schnelleren Tour gefahren. Genau, und dann, wie gesagt, die Verpflegungspunkte, ich würde auch nicht zu viel mitnehmen, wie gesagt, ich nehme für eine Stunde Rennzeit, nehme ich einen Riegel mit.
Das heißt, du hast 3 bis 4 Riegel dabei.
Und ich fange dann auch nach einer knappen Stunde natürlich direkt an zu essen, damit halt die Kohlenhydratspeicher, beziehungsweise das der Blutzuckerspiegel halt nicht abfällt, weil irgendwann sind halt die Kohlenhydratspeicher aufgebraucht und du musst dann halt natürlich Kohlenhydrate nachführen, damit nicht der Blutzuckerspiegel irgendwann zu tief fällt und du dann unterzuckerst.
Okay.
Und da muss man halt frühzeitig mit anfangen.
Ja. Bevor der Hungerast kommt, sowieso.
Genau, und da darf man halt auch nicht vergessen, das Essen braucht halt auch ein paar Minuten, um halt verwertet zu werden, dass das dann im Blut ankommt. Gels sind damit, also Flüssigkeiten, hier so ein isotonisches Getränk ist am schnellsten. Da gibt es ja die ganzen Sportdrinks, die sind ja isotonisch, haben aber auch viel Zucker und Kohlenhydrate mit drin. Und die gehen am schnellsten ins Blut. Die habe ich auch immer gemixt mit dabei. Also im Prinzip habe ich ab der ersten Minute, wenn ich da was trinke, Kohlenhydratzufuhr und dann halt, wie gesagt, in fester Form ab Ende der ersten Stunde.
Dann haben wir eine gute Überleitung.
Und dann halt
trinken.
Genau, kontinuierlich.
Zum Trinken. Einerseits, das ist wahrscheinlich auch eine Geschmackssache, oder? Ob man einen Trinkrucksack mitnimmt oder Flaschen, die man dann nachfüllt, oder man sagt, also den Trinkrucksack, ich persönlich nehme meinen ausschließlich immer mit Wasser in der Blase. Da hätte ich dann natürlich nichts zusätzlich dabei. Dementsprechend würde ich persönlich darauf verzichten und mir 2 Flaschen, also ich fahre mit dem Hardtail, also 2 Flaschen dran machen. Ich selbst nehme dann meistens einen mit Malto und ein bisschen Salz und einen mit Iso. Wie machst du's?
Ja. Ich habe auch tatsächlich 2 unterschiedliche Flaschen mit. Beziehungsweise, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich wirklich auf Zeit fahre, durchfahren möchte, jetzt bei Halbmarathon-Distanz, das ist das, was ich fahren werde, dann komme ich damit 2 Flaschen normalerweise durch, wenn es jetzt nicht zu heiß ist. Und dann würde ich so machen wie du. Dann würde ich eine Flasche, mach's ein bisschen anders. Eine Flasche habe ich dann auch mit isotonischem Getränk gefüllt. Und eine zweite Flasche habe ich mit stillem Wasser gefüllt, damit ich ab und zu auch mal was ohne Geschmack runterspülen kann, weil das steht mir sonst irgendwie.
Ja, deswegen habe ich Malto in dem anderen. Also das ist ja geschmacksfrei, also so gut wie.
Ja.
Und ist halt natürlich, je nachdem wie viel Pulver ich reinmache, ziemlich viel Kohlenhydrate, die ich dann beim Trinken auch noch reinkriege.
Ja.
Das ist so das, was ich mache.
Ja, ich nehme halt gerade nach den Riegeln, wenn ich die gegessen habe, spüle ich gerne mit Wasser nach. Dann hat der Körper ja auch schon Verdauungsarbeit mit dem Riegel. Und die wird halt unterstützt, wenn du Wasser halt dazu kippst. Ne? Also das macht es ein bisschen einfacher. Wenn das mit dem Isodrink nicht reicht, halte ich aber auch bei einer Verpflegungsstelle an und kippe mir nochmal was nach. Also so viel Zeit, das ist ja meistens ganz gut organisiert. Die sind ja direkt an der Strecke, die Verpflegungspunkte. Mhm. Genau, das wissen ja vielleicht unsere Zuhörer gar nicht. Also bei einem Marathon kannst du davon ausgehen, dass die Verpflegungspunkte immer so sind, dass du jetzt keinen Umweg fahren musst. Du kannst direkt neben der Strecke anhalten. Dann sind da meist 2, 3 Pavillons bzw. Bierzelttischlängen aufgebaut, wo die Sachen halt alle gut zugänglich stehen. Das heißt, wenn du jetzt in Down dann dir so eine 0,5er Flasche nachfüllen möchtest, ist das vielleicht eine Sache von 1 oder 2 Minuten. Mhm. Klar, wenn du jetzt auf deine persönliche Bestzeit fährst, versuchst du sowas natürlich zu vermeiden, aber es macht jetzt auf die Strecke, wenn du 65 Kilometer hast und jetzt nicht wirklich um eine Platzierung fährst, macht das jetzt nicht den den Riesenunterschied.
Und wenn man 25 Grad hat und 3,5 Stunden unterwegs ist, ist es vielleicht auch sinnvoll, einmal anzuhalten, um nachzufüllen, bevor man nachher die letzte halbe Stunde nichts mehr hat.
Richtig.
Also Gesundheit geht vor, das gilt grundsätzlich. Und dehydrieren ist immer gesundheitsschädlich. Das sollte
man
vermeiden.
Man muss ein bisschen aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Man muss ein bisschen bei den Verpflegungsstellen aufpassen. In Belgien zum Beispiel haben die sehr, sehr reichhaltige Verpflegungsstationen. Mhm. Und so unfassbar leckere Käsekuchen.
Okay. Ja.
Das ging mal richtig in die Hose bei mir.
Oh ja, bei der RTF stand auch schon mal eine Gulaschsuppe da. Also,
ja, genau.
Gut, es waren 200 Kilometer.
Also sollte man dann,
manche brauchten es.
Wenn man flott fahren möchte, sollte man um die Sachen
ja,
bogen machen.
Wahrscheinlich.
Das funktioniert nicht.
Besser. Gut. Ja, genau. Trinken haben wir, Essen haben wir. Ja, bevor wir dann nochmal dick ins Rennen einsteigen, ich denke, wann sollte ich da sein? Also in Daun ist es, glaube ich, man sollte schon eine halbe Stunde vorher da sein, weil man dann aufgerufen wird in seinen Startblock.
Ja.
Vorher, wenn man seine Startunterlagen schon hat, wird das reichen, oder? Allerdings in Daun
ja,
weiß
also
man ja parken. Ist ein Problem.
Genau, ich plane immer bei solchen Marathonveranstaltungen 1,5 Stunden vorher da zu sein. Also reine Fahrzeit vom Navigationssystem her, weil man muss natürlich vor Ort noch einen Parkplatz suchen. Wenn du jetzt irgendwie 1000 Starter hast in irgendeinem Sauerland oder Eifeldorf oder irgendwo auch in den Alpen, da gibt es ja meistens nicht die riesen Parkplätze, sodass es durchaus sein kann, dass man ein paar Fahrradfahrminuten vom Startzielbereich entfernt parkt.
Das ist das Gute, man hat ein Rad dabei.
Vielleicht auch ein paar mehr.
Bitte? Das ist das Gute, man hat schon mal ein Rad dabei.
Das ist der Vorteil, richtig. Aber wenn du richtig Pech hast, kannst du auch die Strecke halt zweimal fahren. Weil ganz oft werden natürlich bei den Veranstaltungen super Startpacks irgendwie zur Verfügung gestellt mit Werbeartikeln drin, mit ein paar Geschenken drin. Und das möchte man ja vielleicht auch mit nach Hause nehmen. Und dann bringst du das noch zurück, ja.
Mhm.
Du musst dein Rad vielleicht noch aus dem Auto auspacken, vielleicht noch ein Laufrad einbauen, nochmal gucken, dass dann auch alles funktioniert. Du musst dann deine Bekleidung final noch fertig anziehen, weil du ja vielleicht nicht mit Radschuhen und Helm auf dem Kopf die Strecke angefahren bist.
Ja.
Und da ist eine halbe Stunde, ist halt ruckzuck um.
Toilette gehst du am besten auch nochmal.
Toilette möchte man noch gehen, also 1,5 Stunden sind dann wie nichts rum. Also 1,5, lieber sogar 2 Stunden ist eigentlich eine super Pufferzeit. Gut. Dann hat man überhaupt gar keinen Stress, kann in Ruhe gucken, wo was ist und dann passt
und
das eigentlich.
Das heißt, wenn man um 10 Uhr starten will oder starten muss, möchte 2 Stunden vorher da sein, also gegen 8, hat aber 4 Stunden Anfahrt, müssen wir um 4 losfahren, hieße, man steht um 3 auf, dann lieber ein Hotel.
Dann wäre es sicherlich besser, ein Hotel zu nehmen, wenn du 4 Stunden Anfahrt hast. Ja. Das würde ich auf jeden Fall
empfehlen. Je länger die Anfahrt, desto mehr die Gefahr, dass was passiert, dass man einen Stau hat, einen Unfall vor sich und Zeit verliert. Ja.
Ja. Abgesehen davon, dass es halt auch einfach anstrengend ist, dann 4 Stunden
Auto das zu fahren.
Wenn man der Fahrer ist.
Das sowieso, ja.
Ja. Genau. Aber man muss natürlich auch so ein bisschen, klar, wenn du ein Rennen kennst, du hast es eben schon gesagt, Daun kennst du. Vom Standort her, vom Location, du weißt, wo Startziel ist, dann kann man das sicherlich auch noch ein bisschen knapper berechnen, aber es nützt dir nichts, wenn du sagst, du schläfst eine halbe Stunde länger, hast dann aber schon auf der Autobahn tierischen Stress und dein Blutdruck geht hoch, weil du Angst hast, nicht mehr schnell genug am Start- und Zielbereich zu sein. Ne, also gerade wenn du dann vielleicht doch noch die Startnummer abholen musst, ne, ist da eine Schlange eventuell, wo du noch warten musst. Findest du alles sofort auf Anhieb. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr in Daun habe ich nicht direkt den besten Parkplatz gefunden. Ich habe relativ weit weg geparkt.
Wo hast du geparkt?
Oben das war so eine Schule auf dem Nebenberg.
Okay.
Da war so ein Campingplatz, also nicht ein Campingplatz, sondern da, wo man mit Wohnmobilen für das Rennen übernachten konnte. Aber da bin ich auch nochmal gute 10 Minuten mit dem Fahrrad den Berg runter und dann halt in den Ort reingerollt. Und das wusste ich aber nicht. Ich wusste halt in dem Moment nicht genau, wo das Rennen ist. Ich wusste von vor 10 Jahren, dass das irgendwo am Dorfplatz ist. Genau, also du weißt halt nicht, wo du genau parken kannst. Du weißt nicht genau unter Umständen, wenn du nicht schon mehrfach bei dem Rennen warst, wo alles ist, wo Toiletten sind, wo die Startnummernausgabe ist, wo der Startblock ist, wo du dich einfinden musst. Du musst vielleicht auch ein paar Minuten vorher in den Startblock reingehen. Von daher sind 1,5 bis 2 Stunden vorher schon eine realistische Zeit,
gut,
um nicht zu viel Stress zu haben.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Der Stressvermeidung steht da im Vordergrund bei der Anreise einfach.
Genau.
Auch, dass du hinten raus Puffer hast, um wenn dann mal ein Stau von 20 Minuten ist, du nicht hier schon den Schweiß ausbrichst.
Genau.
Gut. Also, an meine Kumpels vom Red Lantern Trail Sharks Team, die von hier aus starten. Fahrt rechtzeitig los. Wir sind nämlich neulich 2 Stunden bis down gefahren, weil Straßensperrungen waren.
Ja.
Also vorher auch am Tag vorher vielleicht nochmal vor der Anreise checken. Sind irgendwo Sperrungen? Das kann man auf Google Maps ja ganz gut sehen. Und die Route demnach planen.
Mhm.
Um nicht überraschend plötzlich durch die Eifel zu tuckern.
Ja, richtig. Da wird auch der Blutdruck ruckzuck steigen. Dann ist man zumindest warm. Zumindest
emotional. Ja, das auf jeden Fall. Aber man findet auch keinen Parkplatz in der Nähe. Und je später man kommt, desto weiter parkt man weg. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, richtig, richtig.
Gut.
Das ist ein Teufelskreis.
Ja. Was man auch planen sollte, beziehungsweise checken sollte vorher, ist wahrscheinlich der Wetterbericht. Thema Kleidungswahl. Was packe ich ein? Ich möchte ja, sagen wir mal, ich starte wie gestern auf dem Weg zur Arbeit bei 10 Grad und komme bei 22 Grad zurück. Man möchte ja nicht irgendwie morgens mit Jacke starten, weil man weiß, die ziehe ich eh irgendwann aus und anlassen und dann sich zu Tode schwitzen, ist auch keine Lösung. Wie machst du das, wenn du weißt, Temperaturunterschiede sind groß bei Regen? Klar, Regenjacke in die Trikottasche ist ja kein Problem. Die sind ja klein, aber so eine dick gefütterte Jacke oder eine lange Hose, das stört ja dann schon.
Ja, also ich würde tendenziell in Anführungsstrichen so wenig wie möglich Bekleidung mitnehmen, aber der Situation realistisch angepasst. Sprich, du hast es gerade wunderbar schon gesagt, die Starts, die sind meistens morgens früh, um 10, vielleicht um 9, dann ist es bei sehr langen Marathons teilweise auch deutlich früher noch. Da ist es natürlich viel, viel kälter als auch in der Mittagszeit. Da würde es sicherlich Sinn machen, wenn du sagst, dir ist es an den Armen noch zu kalt, irgendwie Armlinge anzuziehen, die sind super kompakt, die kriegst du immer noch in die Trikottasche hinten rein, oder wenn du einen leichten Trinkrucksack fährst, irgendwie da ins Netz reingestopft. Aber das stört dich halt nachher nicht, ne, wenn die weggepackt sind oder kaum.
Ja, das ist das Entscheidende, das nämlich nachher nicht stört.
Und beim Rennen fährt man ja tendenziell mit einer relativ hohen Belastung. Also würde ich vom Prinzip her sagen, ich würde mich nicht groß oder nicht viel anders anziehen, als du es auch im Training machst. Tendenziell aber eher ein bisschen dünner angezogen, weil du halt in einem...
Ich schwitze früher, ne?
Im Schwellenbereich oder knapp unterm Schwellenbereich große Zeiten des Rennens bewegst, produzierst du viel Wärme und das merkst du natürlich dann.
Ja.
Ne? Und dann frierst du auch nicht ganz so schnell. Aber man soll es nicht übertreiben mit dem etwas dünner tendenziell anziehen. Da hatte ich vor 2 Jahren beim SKS-Marathon, ich glaube in Sundern war das, so ein Aha-Erlebnis. Da war wirklich schlechtes Wetter schon beim Start, also relativ kühl. Wir hatten, ich glaube, 15 oder 16, nee, eher 15, 14 oder 15 Grad, also war wirklich schon frisch. Es war regnerisch.
Traum.
Und ich habe da, ja genau, ich habe mir dann halt wirklich auch Langarmtrikot angezogen und eine Regenjacke noch eingepackt. Eine ganz dünne, so eine Windjacke, die halt auch in die Trikottasche passt. Und sogar, ich glaube, noch die Dreiviertelhose.
Oh.
Und ich habe das nicht bereut, weil an dem Tag ist es 7 Grad kälter geworden während des Rennens. Und es sind aber Leute am Start gewesen mit kurzem Trikot und kurzen Beinen. Kurze Beine wäre vielleicht alleine noch gegangen, aber ich habe da wirklich viele Leute am Rand, auch während des Rennens und im Ziel noch viel mehr gesehen, die da mit dieser silbernen Schutzdecke besessen haben, weil die einfach unterkühlt waren. Es hat geregnet. Es hat auch nachher zwischendrin richtig stark immer wieder so schauerartig geregnet. Das heißt, man war als Fahrer eh durchnässt.
Aha.
Und dann ist es auf deutlich unter 10 Grad gesunken, das Thermometer. Das war einfach zu kalt. Das war halt einfach von einigen Leuten dann schlecht vorbereitet. Nicht auf den Wetterbericht gedacht, zu optimistisch gedacht, was die eigene Körpertemperatur anbelangt. Aber das hat halt nicht gepasst. Mhm. Ne? Also Wetterbericht sollte man sich vorher anschauen und dann realistisch abwägen. Dann sollte man natürlich beachten, je nachdem, wo das Rennen ist und je nachdem, wie hoch das Rennen geht, dass auch die Topografie dann eine Rolle spielt. Also wenn du jetzt in den Alpen fährst oder vielleicht auch im Schwarzwald oder so, da ist es halt oben am Berg schon mal deutlich windiger und auch kälter, auch einige Grad kälter. Also vielleicht muss man, auch wenn es unten im Tal sehr angenehm warm ist, dann auch da schon irgendwie Armlinge mitnehmen.
Für die Abfahrten vor allem.
Oder eine Windweste oder eine Windjacke für die Abfahrt einfach, ne? Weil es dann einfach.
Das Problem habe ich jetzt in Down ja zum Glück nicht. Es geht zwar ein bisschen hoch, aber noch nicht über die Schneefallgrenze. Zumindest nicht Anfang September hoffentlich.
Ja, toi, toi, toi.
Wenn es so ist wie zur Zeit, nehme ich. Also dann, ich fahre auch gerne ein bisschen fröstelnd los, muss ich sagen. Also ich mag das nicht, wenn es mir schon warm ist, wenn ich losfahre, weil ich weiß, dann wird mir heiß, wenn ich unterwegs bin. So sollte man das dann auch, wenn also das Wetter, wenn der Wetterbericht sagt, die Temperaturen werden schon höher gehen, dass man sagt, wenn man mit 11 Grad startet, sagt, okay, Armlinge brauche ich, weil da friere ich auf jeden Fall, das kenne ich. Also ein bisschen auf seine Erfahrungen, seinen Körper hören. Aber dann halt auch sagen,
die kann man halt auch im Notfall oder im Zweifelsfall auch erstmal einfach runterrollen, ne? Dass man sie gar nicht auszieht, sondern du rollst sie erstmal nur runter, das sieht dann zwar scheiße aus, aber dann hast du zumindest die Hitze nicht mehr drunter, brauchst nicht anhalten, brauchst sie nicht ausziehen. Das kannst du immer noch später machen. Eine Jacke ist jetzt schon deutlich schwieriger wegzupacken beim Fahren. Das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Nee. Also ich persönlich würde das nicht beim Fahren machen, da hätte ich nämlich viel zu viel Angst, mich auf die Fresse zu legen.
Ja, vor allem, wo packst du die Jacke
keine
hin?
Zeit gewonnen.
Also wenn es eine etwas dickere Jacke ist.
Ja gut, so eine ganz dünne Windjacke, die kriegst du vielleicht auch noch in die Trikottasche. Oder wer halt mit dem Camelback fährt, da gibt es ja auch viele, die das mögen. Da halt vielleicht dann ins Netz hinten rein. Ne? Aber klar, ist natürlich deutlich schwieriger.
Ja. Okay, also schaut euch an, wie wird das Wetter am nächsten Tag? Nehmt die Sachen, wenn ihr im Auto anreist, kann man es ja eh mitnehmen. Und dann, wenn man aussteigt, sagen, okay, so sieht's aus, dafür entscheide ich mich. Auch da ist dann gut.
Das war noch ein wichtiger Hinweis, genau. Lieber nicht zu Hause überlegen, muss ich die Armlinge mitnehmen oder nicht? Muss ich
einfach
die Windweste mitnehmen oder nicht? Pack sie ein. Du brauchst jetzt sicherlich nicht die Winterklamotten anziehen, mit einpacken, wenn Temperaturen zwischen 10 und 18 Grad angesagt sind, das ist klar. Aber lieber ein bisschen Backup noch dabei haben und dann am Start sagen, brauche ich doch nicht, lasse ich im Auto, als sich dann nach 2 Stunden Anfahrt mit dem Auto zu ärgern, dass man die Windjacke nicht eingepackt hat. Das lohnt sich nicht.
Und Thema nicht zu Hause lassen. Was lasse ich nicht zu Hause, wenn ich meine Sachen packe, die ich im Rennen brauchen könnte? Thema Panne oder so, ne?
Ja.
Das wird vorkommen.
Bevor ich darauf zu sprechen komme, du hast es so schön gesagt, Helm und Handschuhe, Brille und Schuhe solltest du nicht vergessen. Ich sag's extra, weil ich kenne mehrere Leute, die eins von diesen Beteiligten schon vergessen haben.
Gut, Handschuhe
in
ginge noch, Helm
Stress,
ist ja schon mal, da bist du ja schon mal raus. Brille habe ich vergessen anzuziehen in Duisburg 2008. Als es so heiß war und ich nur die erste Runde fahren konnte, weil ich dann nichts mehr gesehen habe. Also ja, Brille definitiv.
Ja.
Ja, Schuhe, klar, auf Klickpedalen.
Schuhe ist natürlich K.O.-Kriterium, ne? Da machst du nichts. Da hilft eine Checkliste. Mhm. Also wenn du so der Typ bist, ich stehe vorm Koffer und weiß nicht, was ich einpacken soll, dann hilft es, wenn du vielleicht am Vorabend oder da solltest du deine Tasche schon packen am Vorabend. Also das wäre auch noch so ein Tipp, bevor wir da auf Werkzeug etc. pp. Kommen. Ich würde alle Sachen, die du mitnimmst, schon am Vorabend packen, bevor du ins Bett gehst, spätestens. Damit du am Morgen des Rennens dich nicht noch um sowas kümmern musst, sondern nur die Tasche packen, ins Auto und
Stressreduktion.
Los. Dann kannst du ganz in Ruhe nochmal einen Kaffee trinken, den Wetterbericht checken, mit deinen Kumpels, die vielleicht auch dahin fahren, schon mal nochmal schreiben, euch verabreden, wie auch immer, und dich wirklich aufs Rennen konzentrieren und freuen einfach auch, ne, und dich nicht dann mit so Sachen wie Fahrrad Sachen zusammensuchen, Fahrrad einpacken, Sporttasche packen, belasten. Duschsachen sollte man mitnehmen, wenn man vor Ort duschen möchte, also Handtuch und Duschgel.
Zurzeit leider nicht erlaubt.
Wechselsachen ist, ja genau, guck mal, da bist du top, da bist du schon besser informiert als ich.
Ja, ich glaube, es ist wie...
Also keine Duschmöglichkeiten.
Keine Duschmöglichkeiten, ja.
Gut, macht auch Sinn bei Corona. Ja.
Genau. Aber dennoch so für grundsätzlich, falls es nächstes Jahr wieder ohne solche Bestimmungen gehen sollte, genau, ist sinnvoll, das mitzunehmen.
Ja, das ist schon angenehm. Selbst bei gutem Wetter, wenn du da vier, fünf
vor allem
Stunden auf dem Rad oder drei, sagen wir mal, 3 bis 6 Stunden auf dem Rad gesessen hast und im Wald warst, dann.
Ja.
Also ich freue mich dann über eine Dusche, sagen wir es mal so.
Auf jeden Fall. Ja, dann packen wir mal weiter.
Genau.
Ich packe meinen Koffer, was nehme ich mit? Ich nehme Schlauch, Pumpe und genau. Reifenheber mit. Das ist ja schon mal was ich eh immer dabei habe. Darauf werde ich.
Schlauch, Pumpe, Reifenheber. Genau.
Das ist definitiv dabei. Also ich fahre ja nicht mit einer, also ich fahre ja mit einer CO2-Pumpe immer. Das heißt, ich nehme lieber mal noch eine zweite Kartusche mit. Ein oder zwei Reifen.
Ja.
Oder beziehungsweise Schläuche.
Ja. Ja, genau. Also ich nehme meistens einen Schlauch mit. Auf jeden Fall.
Ja, das Minimum.
Ich nehme immer noch ein kleines Tip-Top-Reifenflickset mit, weil, also ich habe da den Ansatz, wenn ich einmal den Schlauch getauscht habe und dann noch eine zweite Reifenpanne habe, dann ist die Zeit eh total im Arsch.
Ja, da willst du noch ankommen.
Und dafür brauche ich mir keinen zweiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja sehr, sehr gering. Und deswegen schleppe ich dann für den Fall, 2 Pannen hintereinander zu haben in einem Rennen, 2 Schlauchpannen im Rennen hintereinander zu haben, nehme ich dann nicht einen zweiten Schlauch mit, sondern dann halt Flickset, dass ich sage, okay, wenn wirklich alle Stricke reißen, dann muss ich halt da 5 Minuten warten, bis die Flüssigkeit anvulkanisiert ist und dann kommt der Flicken da drauf und dann habe ich das Rennen eh abgehakt. Ja. Ich würde auf jeden Fall einen kleinen, kompakten Kettennieter und ein Kettenschloss mitnehmen. Weil wenn dir die Kette reißt, ist es auch sehr selten, aber wenn sie dir reißt, ist das Rennen vorbei, wenn du nichts
dabei hast. Hatten wir alles schon gehabt.
Ja, also dann machst du halt nichts, ne? Und wichtig ist halt auch wirklich das Kettenschloss, das vergessen auch manche. Wenn du ein kaputtes Kettenglied hast und das rausmachst, musst du halt die Kette da wieder zusammenkriegen irgendwie. Und dafür brauchst du halt ein Kettenschloss. Und ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, ein Kettenschloss zu nehmen, das du kennst und auch den Kettennieter zu Hause mal vielleicht an einem alten Kettenstück oder so mal ausprobieren, damit du weißt, wie der geht, wie schwergängig der ist, weil gerade die kleinen Kettennieter, die so Multitool-Größe haben, da braucht man manchmal sehr, sehr viel Kraft, um die zu bedienen, um den Niet auszudrücken. Und es ist gut, wenn du das vorher schon mal gemacht hast, dass du ein Gefühl dafür hast, dass du weißt, das ist normal, weil im Rennen hast du Stress, da willst du weiter, du ärgerst dich eh, dass du die Panne hast. Und dann bist du froh, wenn du zumindest weißt, wie du dein Werkzeug zu bedienen hast. Das gilt genauso auch für eine CO2-Pumpe. Ja. Wenn du jetzt nur für Rennen CO2-Pumpen benutzt und sonst eine normale Pumpe dabei hast, probier die mal vorher aus, auch wenn es ein paar Euro kostet. Aber es gab auch schon Leute, die haben dann den Pumpenkopf falsch bedient und dann war die Luft draußen, bevor sie im Reifen drin war. Und dann machst du halt auch nichts mehr, wenn du keine normale Pumpe dabei hast. Dann ist halt auch vorbei, ne? Beziehungsweise du musst halt hoffen, dass irgendwer dir mit seinem Material aushilft. Ja. Ich packe dann immer noch so ein bisschen universelle Sachen ein. Ich habe dann, also ich habe mir so ein Set gepackt, das ist eine kleine Tasche. Da ist das eigentlich immer drin, also sowohl bei Tagestouren als auch halt bei Rennen, da ist halt ein Reifenheber drin, der Kettennieter, wie gesagt, da sind 2, 3 Kabelbinder noch drin, ein paar Euro für Notfall, ich sag mal für Taxi in Anführungsstrichen, das braucht man beim Rennen jetzt nicht unbedingt zwingend, wobei auch da muss man natürlich gucken, wenn man jetzt doch mal irgendwie eine unreparable Panne oder ein körperliches Versagen hat, wie komme ich zurück? Wobei da die Veranstalter meistens auch in irgendeiner Form
es gibt einen
dann
aushelfen,
wenn man an einem Streckenposten kommt, genau. Was ich noch einpacken würde, aus eigener Erfahrung, also auf jeden Fall das Handy oder einen Zettel mit wichtigen Telefonnummern von deinen Mitfahrern, dass du die informieren kannst, wenn du mit Kumpels beim Rennen bist, aber auch von Leuten zu Hause, wenn du die Nummern nicht im Kopf hast. Ich hatte selber mal das Problem beim Rennen, beim Marathon, dass ich gestürzt bin, mich dann auch an der Schulter verletzt habe und mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden bin. Und ich hatte kein Handy dabei, ich hatte keine Nummern dabei, war irgendwo am Arsch der Welt, nicht in meinem Bundesland. Mhm. Ich war mit 4 Kumpels da. Und
keiner wusste, wo du bist.
Keiner wusste, was los ist. Und ja, ich konnte die nicht informieren. Ich habe dann im Krankenhaus, haben die dann im Prinzip die Nummer vom Veranstalter rausbekommen, wo dann netterweise das Krankenhaus angerufen hat und mich hat dann der Veranstalter im Krankenhaus abgeholt. Oh. Also das war wirklich super. Erbeskopfmarathon, muss ich nochmal hier, ist schon lange her, 2011, aber trotzdem nochmal einen großen Dank aussprechen. Das war sehr nett. Da ist wirklich jemand vorbeigekommen, denn das war auch irgendwie 20 Kilometer entfernt, das Krankenhaus, also jetzt auch nicht direkt um die Ecke. 20.30 Uhr und hat mich dann abgeholt. Die haben sich netterweise auch ums Fahrrad gekümmert, das dann schon wieder zum Start-Ziel-Bereich gebracht. Aber im Prinzip bis zu dem Zeitpunkt, in dem Moment, wo ich ins also wieder dann aus dem Krankenhaus raus war, wurde in dem Moment halt ambulant behandelt zum Glück. Und musste dann halt später zu Hause nochmal dann halt das weiter behandeln lassen. Aber im Prinzip wussten bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder im Start-Ziel-Bereich war, die Kumpels nicht hundertprozentig, was mit mir ist. Die waren schon geduscht, die haben schon gegessen und die waren dann schon zweimal beim Infozelt. Aber das ist halt eine große Veranstaltung und das war halt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht hundertprozentig klar. Ne? Das hat sich dann erst so Stück für Stück rauskristallisiert. Also erst haben sie gedacht, ich bin halt sehr langsam, dann haben sie gedacht, ich habe eine Panne gehabt. Dann haben sie gedacht, oh, da muss was Größeres passiert sein. Dann mal das erste Mal gefragt, da wusste man aber noch nichts. Und im Prinzip alles nur, weil ich keine Nummer hatte und niemandem Bescheid sagen konnte. Ne?
Okay, guter Tipp. Das hatte ich jetzt noch nicht im Kopf, aber ja, sollte man machen.
Passiert sehr selten, aber gerade in so einer Situation braucht man halt unter Umständen auch die Hilfe von jemand anders. Und ja, genau. Von daher macht das Sinn.
Gut. Dann wissen wir was.
Ich würde vor allen Dingen nicht zu viel machen. Also ansonsten aber nicht zu viel mitnehmen. Also nimm keine Gabelpumpe mit. Nee. nimm keine Rolle Panzerband mit.
Nee, dafür hast du ja die Kabelbinder.
Genau, richtig. Ja, also habe ich auch alles schon erlebt bei anderen. Aber das sind so Sachen, die brauchst du eigentlich nicht. Und wenn da wirklich was ist, dann...
Ja, du, ich habe dir erzählt,
ist das meine Meinung,
wir hatten zwei Versuche, die letzte Woche zu fahren, die Strecke down und
ja,
einmal Abbruch wegen Schaltwerksbruch. Also das kann passieren.
Ja, aber ein Schaltwerk nimmt man in der Regel auch nicht mit.
Das hatte ich.
Schaltauge könnte man noch drüber diskutieren, aber... Gott, muss man
wissen. Wenn es noch reinpasst, ich meine, so ein Schaltauge kriegt man schon gut reingestopft.
Ja, das stimmt.
Das bricht ja auch eher als das Schaltwerk. Im Normalfall.
So soll es eigentlich sein.
Ja. Im Normalfall. Ja, okay. Das heißt, wir sind jetzt vorbereitet. Das Rennen startet. Beziehungsweise es startet bald. Normalerweise würde ich mich, also in Duisburg habe ich mich da immer so noch so ein bisschen warm gefahren dort, 20, 30 Minuten. Die erste Runde ist zwar eh langsam, aber man möchte sich ja nicht direkt irgendwie, wenn man dann versucht dran zu bleiben, weil man noch nicht in die Pedale kam, sich eine Zerrung holen. Das ist jetzt in Down mit verschiedenen Startzeiten und Startzone, in der man dann 20 Minuten wartet, ja eher schwierig. Und ich weiß, in Down geht es erstmal bergab, ein bisschen, 2 Minuten, aber dann kommt der erste Anstieg, der längere. Da bin ich ja noch kalt. Also das heißt, in Down werde ich kalt wahrscheinlich in den Anstieg fahren.
Ja. Also du kannst natürlich trotzdem versuchen, dich schon ein bisschen warm zu fahren. Sicherlich nicht verkehrt. Hängt auch immer davon ab, wie halt jetzt wieder dein sportlicher Anspruch ist. Wenn du natürlich direkt wirklich mit persönlichem Vollgas da vom Fleck weg, vom Start weg losfahren willst, macht das auf jeden Fall Sinn, den Körper auf Temperatur zu bringen. Aber du hast natürlich recht, dass in die Startaufstellung aufstellen, reinstellen und dort warten.
Kannst dich eigentlich nur
wird
dehnen.
Natürlich dazu führen, dass du dich auch wieder ein bisschen abkühlst. Da kann man natürlich so ein bisschen versuchen, sich zu bewegen, zu hüpfen, ein bisschen die Muskeln im Stand anzuspannen.
Ja.
Um die noch so ein bisschen auf Körpertemperatur, auf Temperatur zu halten. Ja, aber das ist tendenziell natürlich eher schwierig beim Marathon. Die Frage wäre halt, so handle ich das? Also ich versuche mich auch immer ein bisschen warm zu fahren. Jetzt nicht auf der Rolle oder so, sondern einfach dann in der Nähe von der Startaufstellung dann vielleicht nochmal einen Berg ein bisschen hoch und runter zu fahren. Mhm. Vom Auto ist man ja auch schon hergerollt, wenn man die Beine ein bisschen bewegt. Ja, und dann wirklich, bevor es direkt in die Startaufstellung geht, nochmal vielleicht ein, zwei Mal einen Berg hoch fahren. Mhm. Nicht zu intensiv, aber schon so, dass der Körper warm wird. Ja, und dann einfach, wie gesagt, durch so ein bisschen hüpfen, bewegen, warm halten. Oder halt, wenn du sagst, es muss nicht ganz so schnell losgehen, dann kannst du vielleicht auch am ersten Anstieg die ersten 5 oder 10 Minuten, ich sag mal nicht Piano, aber einen halben Gang rausnehmen, ja, dass du ein bisschen Zeit hast, auf Temperatur zu kommen und dann nach hinten raus oder dann von da aus halt ein bisschen schneller zu fahren.
Mhm. Also den ersten, ja, Berg nicht direkt die Zerrung reinholen.
Je höher dein Anspruch ist, je höher dein Trainingsstand ist, aber das werden natürlich die Leute, die in dem Bereich trainieren, auch, ja, wissen. Weil sie die entsprechende Rennerfahrung schon haben, dann umso wichtiger ist es natürlich, dass du richtig warm in der Startaufstellung stehst, dass du dir auch direkt eine Gruppe suchen kannst, wo du mitfahren kannst, wo du vielleicht auch mal reinsprinten kannst. Wenn du siehst, dass die passt, aber die ist gerade 50 Meter weiter vorne, dann musst du hinfahren.
Mhm.
Genau. Aber ja.
Gut. Und dann
muss man, glaube ich, situationsabhängig auch so ein bisschen entscheiden. Ja. Dann. Es ist natürlich auch so, je wärmer es ist, umso einfacher ist es, die Temperatur zu halten. Also im Hochsommer, wenn es auch schon brüllend heiß ist und vielleicht dann schon 20, 25 Grad beim Rennstart, da macht es vielleicht Sinn, eher weniger warm zu fahren, um den Körper nicht schon halt das, dem Überhitzen vorzubeugen. Ja. Ne? Andersrum, wenn wir jetzt einen sehr kalten Start haben, halt andersrum vielleicht eher besser, ein bisschen mehr warm zu fahren.
Gut, also auch wieder Wetterbericht verfolgen und vielleicht mal
eine. Ja, und natürlich fühlen, ne? Also nicht nur aufs Handy gucken für den Wetterbericht, sondern einfach mal Nase in
den Wind halten. Und so dann auch die Strategie fürs weitere Rennen, so wenn ich merke, es ist mir ein bisschen kühl, dann sollte ich nicht direkt den ersten Berg ziehen, wie, ja, was die Muskeln hergeben, weil dann ist Zerrung und ähnliches ja schon mal vor. Ja,
oder die machen direkt zu, ne?
Ja, genau. Also die Strategie ein bisschen von der Form, von der, ja, von der eigenen Ambition und auch vom Wetter ein bisschen abhängig machen, wie ich ins Rennen reinstarte.
Ja, genau.
Ja, gut, dann sind wir im Rennen. Was ein Wunsch, dass wir das ansprechen, ist Rennetikette. Das finde ich auch ist ein sehr wichtiger Punkt, denn viele sind noch kein Rennen gefahren, die jetzt zuhören. Ich weiß von Duisburg, da ist natürlich, es ist ja kein Trail in Duisburg, bei den 24 Stunden, das sind ja einfachere Strecken als jetzt in Down mit einigen Trails oder schnelleren Abfahrten. Wie verhalte ich mich denn da oder wie verhältst du dich oder wie wünschst du dir, dass die Mitfahrer, ich sag nicht Gegner, sondern Mitfahrer, sich verhalten? Vor dir oder hinter dir?
Ja, also es gibt ja tatsächlich manche Regeln, die auch gefordert sind oder die halt so festgeschrieben sind. Also generell ist es so, jeder, das muss einem bewusst sein, egal ob man jetzt deutlich schneller oder jeder deutlich langsamer ist als der vielleicht, der vor einem oder hinter einem gerade fährt. Jeder fährt natürlich ein Rennen und möchte eine gute Zeit fahren. Das heißt, jeder möchte natürlich nicht behindert werden und dann gibt es Stellen, beziehungsweise wenn ich überhole oder überholt werde, dann sollte der überholt, sich ankündigen. Mhm. Da gibt es diese Regel, man ruft die Seite, auf der man überholt. Ja. Das heißt, wenn ich links jemanden überholen möchte, dann rufe ich links oder komme links. Ich persönlich finde es schön, wenn man sich dann auch kurz bedankt, wenn man sieht, der andere hat auch Platz gemacht und hat extra geguckt, dass man gut dran vorbeikommt. Ein Danke sollte man dann auch noch rausbekommen. Stichwort, ne? Freundlichkeit, Rennetikette. Zumindest, wenn es die Luft dann zulässt. Also wenn ihr von der Luft ja nicht mehr hinbekommt, dann lasst das mit dem Dank.
Ja, da reicht auch kurz die Hand heben. Also wenn man nicht gerade einen Trail runterfährt, dann ist Überholen sowieso beste Idee.
Ja, dann sollte man das machen. Genau, richtig. Im Trail, das wäre das zweite Wichtige. Wenn du im Single Trail bist oder in der Abfahrt und vor dir ist ein Langsamerer und du könntest viel schneller fahren, bitte wenn es nicht wirklich eine gute Stelle gibt, wo man überholen kann, gedulde dich, lass auch genug Abstand, fahr ihm nicht bis aufs Hinterrad drauf, weil wenn er doch mal einen Unfall hat oder so, kannst du erstens auch nicht mehr reagieren, dann fällst du unweigerlich mit. Und du baust natürlich auch unheimlich Druck bei dem vor dir auf, wenn du so richtig eng auffährst. Und
Druck aufbauen heißt
wieder Fehler.
Und schneller
bist du dadurch auch nicht. Ne? Also lass trotzdem einfach 2-3 Radlängen Abstand, dann kannst du selbst im schlimmsten Fall, wenn er stürzt, noch rechtzeitig ausweichen oder anhalten. Ist also auch für dein Rennen besser. Kannst ihm erste Hilfe leisten, falls nötig. Mhm. Liegst nicht selbst auf dem Boden. Und wie gesagt, für den, der vorfährt, ist es halt einfach viel weniger Stress. Wenn man, wenn er merkt, okay, da ist zwar einer, aber der hat Abstand.
Und weniger Stress heißt weniger Unfallgefahr.
Deutlich angenehmer zu fahren. Genau, richtig. Und ja, genauso sollte man natürlich dann trotzdem auch versuchen, wenn sich eine Möglichkeit gibt, am Ende vom Trail oder wenn der vielleicht doch mal dann aufmacht und eine Lücke wird, dann auch mal kurz Platz zu machen und vorbeizulassen. Also wenn ich merke, im Trail ist jemand viel schneller hinter mir, der ist aufgefahren, der ist einfach viel, viel flotter, dann versuche ich trotzdem, als der vorausfährt, eine Stelle zu finden, wo ich ein bisschen irgendwie zur Seite rücken kann, ohne natürlich mich in Gefahr zu bringen, um ihn dann vorbeizulassen. Aber generell sagt man, im Trail wird nicht überholt. Da muss man sich als Hinterherfahrender gedulden. Da sollte man sich auch prinzipiell erstmal dran halten, außer der vor einem signalisiert eindeutig, ich mache dir Platz, ich warte, ich lasse dich vorbei. Dann kann man das machen. Dann sollte man sich aber auch besonders freundlich dafür bedanken. Und wie gesagt, immer ankündigen. Also das finde ich ganz wichtig, dass man dann auch vorbei kann.
Ja.
Wenn ihr eure Riegel esst oder eure Gels, bitte schmeißt das nicht auf den Boden. Die Veranstalter, also erstens ist es scheiße für die Umwelt, weil man wird nie jeden Müll finden, der irgendwo von irgendwem fallen gelassen wird. Und die Veranstalter haben noch darüber hinaus einen Riesenaufwand, da die Strecke zu kontrollieren und solche Sachen aufzusammeln.
Guter Hinweis, ja.
Also ihr tut dem Veranstalter keinen Gefallen damit, ihr tut der Umwelt keinen Gefallen damit.
Macht es auch sonst nicht, nicht nur im Rennen.
Genau, richtig. Also das ist halt keine Strecke, wo das explizit erlaubt ist. Ihr fahrt in öffentlichen Wäldern, ihr fahrt in Sachen, die für den Tag freigegeben sind für eine Wettkampfveranstaltung, aber das ist kein abgesperrtes Gelände, wo man seinen Müll liegen lassen kann, wo das selbstverständlich ist, dass das weg und aufgeräumt wird. Ja, da muss man schon drauf achten.
Gut.
Genau. Ja.
Ja, also benehmt euch und macht nichts, was ihr nicht wollt, dass andere nicht bei euch machen wird.
Bitte?
Ja, benehmen und was du nicht willst, dass man dir tut.
Genau. Und ganz wichtig noch, wenn jemand gestürzt ist und ihr kommt als Erste da an oder ihr kommt da an und es hilft ihm noch niemand und es ist nicht klar, dass nichts passiert ist, haltet kurz an, fragt, ist alles in Ordnung, brauchst du Hilfe? Und erst dann weiterfahren. Oder wenn er Hilfe braucht, natürlich die Hilfe auch dann
entsprechend leisten. Das Rennen ist nicht so wichtig wie eine gefährdete Person.
Genau. Genau, richtig. Genau. Wenn jemand eine Panne hat, eine mechanische Panne, seid ihr nicht dazu verpflichtet, ihm zu helfen, würde ich im Regelfall auch nicht machen. Wenn es natürlich jetzt eine Kacksituation ist an irgendeiner Stelle und ihr das tun möchtet, werdet ihr sehr viele Sympathiepunkte sammeln. Nein, manchmal hilft es einem, keine Ahnung. Du hast irgendwie eine Pumpe, der hat seine letzte CO2-Kartusche aufgebraucht, steht da total verzweifelt, kommt so nicht weiter und du hast eine Pumpe dabei, mein Gott, dann ne, kann man sie ausleihen. Aber wie gesagt, das kann keiner erwarten, das musst du selber wissen. Es ist ein super netter menschlicher Zug, aber es ist ein Rennen, es ist auch dein Rennen bei einer Panne, bei einer mechanischen. Muss man das nicht tun.
Gut, ja, allerdings, wie du gesagt hast, wenn es um eine Verletzung geht oder jemand liegt da neben seinem Rad und steht nicht auf, dann ist es absolut asozial, nicht anzuhalten.
Also es ist, du musst auch Erste Hilfe leisten.
Das sowieso.
Ne? Also du bist ja dazu verpflichtet, als jemand, der an Unfallstelle kommt, jetzt nicht mal beim Rennen, sondern ganz generell auch Erste Hilfe zu leisten als Ersthelfer. Und in so einer Situation ist es auch halt noch mehr selbstverständlich auch moralisch da, einfach zu helfen. Ne? Gar keine Frage. Richtig.
Gut, jetzt sind wir ins Ziel gekommen. Was mache ich? A, soll ich dann, ich fahre durchs Ziel, bleib stehen, setz mich hin und nehme mir ein Bier oder fahre ich noch ein bisschen, lass mich ausrollen, wie die 15 Minuten, wenn ich trainiert habe, fahre ich ja auch nochmal ein bisschen aus, mache ich das im Rennen auch. Ich denke mal, das ist ja keine andere körperliche Situation für den Körper, eher sogar noch aggressiver für den Körper. Daher vermute ich, dass du sagst, ausfahren ist sinnvoll, 5 Minuten nochmal die Muskeln auslockern, wie ein Fußballer nach dem Spiel, der auch nochmal ausläuft.
Also für die Muskeln und fürs Herz-Kreislauf-System ist das natürlich super, wenn du ausfährst. Das fängt schon direkt dann mit der Regeneration an, du kannst eher wieder trainieren. Da ich jetzt nicht nach einem Trainingsplan trainiere und mir das egal ist, wenn ich erst 2 Tage später wieder Fahrrad fahren kann, kann ich direkt die Füße hochlegen.
Also du fährst dann nicht noch aus, sondern du sagst, komm, ich hab's geschafft. Mir das kostenlose
Werbegeschenk, flüssige Werbegeschenk schnappen und dann genießen. Nein, ach, es kommt drauf an. Also normalerweise fahre ich nicht aus, nein. Es ist absolut sinnvoll für die Regeneration und auch wenn der Puls langsam, etwas langsamer runterkommt, auf jeden Fall. Aber das mache ich ganz selten, dass ich dann noch ein paar Meter weiter rolle und dann irgendwo dann sage ich mal wirklich noch aktiv ausrolle. Aber wenn du jetzt wirklich nach einem Trainingsplan trainierst oder sagst, du möchtest jetzt aber gerne am nächsten Tag nochmal eine kleine Runde drehen oder möglichst schnell aus welchen Gründen auch immer regenerieren, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll, noch 10, 15 Minuten die Beine locker zu rotieren, ein bisschen zu rollen, also wirklich ganz entspannt zu rollen, einfach nur die Bewegung in den Beinen zu halten, damit halt Laktat abgebaut wird und da halt die Regeneration besser zu fördern. Und
was könnte ich noch machen, um die Regeneration zu fördern? Einfach, dass es mir am nächsten, dass ich meine, man weiß ja, nach dem Training ist man immer ein bisschen angreifbar für allerlei Infekte. Das gilt ja auch nach dem Rennen. Ja. Also erstmal, wenn es kühl ist, Jacke drüber werfen und was kann ich essen, was soll ich trinken?
Ja, also das war nochmal ein guter Stichwort. Hätte ich jetzt im ersten Moment gar nicht dran gedacht, aber klar, je nachdem, wie das Wetter ist, du kommst unter einer hohen Belastung an, hörst dann mit der Belastung auf, du wirst also mit Sicherheit kühler, der Körper wird kühler werden, also was Überschwerfen ist auf jeden Fall je nach Wetter angebracht. Du kannst vielleicht eine Kleinigkeit essen, nochmal was Kohlenhydratlastiges vielleicht auch trinken.
Also Speicher füllen nochmal, weil die sind ziemlich leer.
Ja, einfach genau, dass dein Körper, weil du bist ja wahrscheinlich relativ leer gefahren dann nach dem Rennen, wenn du es mit dem Käsekuchen in Belgien nicht übertrieben hast. Und dann ist das auf keinen Fall verkehrt, da eine Kleinigkeit zu essen, Kohlenhydrate zu essen, das dann für die Regeneration ist das gut. Du bleibst dann im besten Fall auch belastbar, vielleicht musst du mit dem Auto noch nach Hause fahren. Da würde ich nicht empfehlen, das mit auf leeren Magen zu machen. Da kann man ja wirklich schon mal sagen, okay, dann nutze ich diese 30, 60 Minuten nach der Belastung, um schon mal was zu mir zu nehmen. Wie gesagt, jetzt auch nicht zu viel. Jetzt nicht einen Wanst vollschlagen, bis zum geht nicht mehr, aber einfach vielleicht ein Stück trockenen Kuchen oder ein alkoholfreies Weizen. Meinetwegen auch beides zusammen, wenn du da Lust drauf hast. Ne? Und dann, oder ein Teller Nudeln wird ja auch oft angeboten. Ne?
Ja.
Nach so einem Rennen im Startzielbereich.
Zur Not nochmal ein belegtes Brötchen vorher im Auto schon mal bereitlegen. Schadet ja nicht auch für die Heimfahrt.
Riegel, wenn du noch nicht überdrüssig bist und noch einen hast. Genau.
Ja, muss ja nichts Süßes sein. Ich meine, die meisten Riegel sind süß. Ich meine, ich esse am liebsten die veganen Powerbar, die sind nicht so süß. Aber ja, man hat dann mit den ISO-Getränken wahrscheinlich schon genug Süßzeugs und verklebt Mund und hat auch keine Lust mehr.
Es ist ja auch durchaus schön, also für die Neulinge, die das sich jetzt anhören und noch nie auf dem Marathon waren, wenn das Wetter ganz nett ist, ist das auch einfach schön, sich im Zielbereich noch aufzuhalten. Ich klammer jetzt Corona mal ein bisschen aus, vielleicht hört er den ja auch ein bisschen später oder es gibt ein Rennen, was so organisiert ist, dass sie trotzdem so eine kleine Expo-Area haben. Oft gibt es dann ja 2, 3 Möglichkeiten, was zu essen. Die ganzen Fahrer kommen rein. Man kann auch gucken, wie die weiteren Fahrer ins Ziel kommen. Man kann vielleicht mit ein paar Kumpels noch quatschen, noch zusammensitzen. Das ist halt einfach auch gesellig und schön, dann noch ein bisschen Zeit zu verbringen und nicht direkt ins Auto zu hüpfen und wieder nach Hause zu fahren.
Ja.
Also das kann man durchaus auch dann nutzen und genießen, die Zeit. Dann ist der Stress ja weg, das Rennen ist gefahren, man ist im besten Fall zufrieden mit seiner Leistung. Vielleicht kann man sogar schon irgendwo im Internet oder da vor Ort ausgeschlagen die Zielzeiten sehen, dass man sich dann vergleichen kann, wo bin ich gelandet zu dem Zeitpunkt. Vielleicht gibt es eine Siegerehrung, die man gucken kann. Oft sind die Siegerehrungen dann auch, also wenn du jetzt im Mittelfeld landest oder so, kann es durchaus sein, dass jetzt schon eine Siegerehrung stattfindet von Altersklassen oder sowas, wenn dann da entsprechend die Fahrer schon ins Ziel gekommen sind. Das ist einfach auch noch eine schöne Zeit.
Schöne Zeit, super Stichwort, um zum Ende zu kommen. Ich denke auch. Ich habe viel gelernt von dir. Ich denke, ich werde auch alles umsetzen, beziehungsweise das, was ich für sinnvoll halte, und das war ja im Grunde genommen alles sinnvoll. Ich hoffe, wir konnten ein paar Leuten ein bisschen helfen, dass sie ob Down oder woanders bei ihrem ersten Marathon nicht ganz wie der Ochs vom Berg stehen. Und ja, für sich selbst, es muss ja nicht der Sieg sein, aber ein schönes Erlebnis haben beim Marathon, beim Rennen, beim Cross-Country, egal wo. Aber halt vorbereitet und dementsprechend mit Vorfreude und ohne Stress ins Rennen gehen können und einfach nur 3 bis 6 Stunden Spaß haben.
Genau, das war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Also gewinnen kann nur einer.
Aber Spaß haben aber können alle.
Mit dem Gefühl, ich hatte hier mit Spaß, habe ich mein Bestes gegeben und bin mit meiner Leistung zufrieden. Das kann jeder schaffen.
Das sollte jeder schaffen.
Und da kann und soll auch jeder stolz drauf sein. Egal, ob ich Erster, Zehnter, Hundertster oder Tausendster im Ziel bin.
Genau, meistens sind das nicht die einfachsten Strecken, nicht die wenigsten Höhenmeter. Gut was zu Ende gefahren und das ist auch schon was der Großteil der Bevölkerung nicht schafft. Also
so sieht's aus.
Ist eine mega Leistung und jeder, der durch ist, Daumen hoch, toll gemacht. Weiter so.
Genau. Schönes Schlusswort. In dem Sinne,
Sebastian. Ja, danke Alex für deine Zeit.
Viel Spaß nächste Woche.
Ja, dir auch. Wir sehen uns.
Danke.
Ich freue mich.
Richtig.
Und
genau, dann
bis nächste Woche.
Auf Wiedersehen.
Macht's gut.
Genau. Tschüss.